du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.
Antiziganismus. Überlegungen zu einer wesentlichen und deshalb vergessenen Variante des modernen Rassismus. Nach einem Vortrag von Roswitha Scholz. Teil 2. In der vorangegangenen Sendung wurde der Antiziganismus von der Autorin in seiner historischen Dimension dargestellt. Im heutigen zweiten Teil beschäftigt sich Roswitha Scholz mit der theoretischen Bestimmung des Zusammenhangs von Antiziganismus und moderner Vergesellschaftung. Dabei setzt sich Roswitha Scholz mit Theorien von Giorgio Agamben und Robert Kurz auseinander.
Ich denke, dass das Buch von Giorgio Agamben, Homo Sacer, das in den letzten Jahren Furore gemacht hat, zum Aufschluss über die Bedeutung des Antiziganismus beitragen kann. Die Grundthese von Agamben besagt Folgendes. In der Ausnahme wird das, was draußen ist, nicht einfach mittels eines Verbots oder einer Internierung eingeschlossen, sondern indem die Gültigkeit der Ordnung aufgehoben wird, das heißt, indem zugelassen wird, dass sich die Ordnung von der Ausnahme zurückzieht, sie verlässt. Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel, die, indem sie sich aufhebt, der Ausnahme stattgibt. Und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere Kraft des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem Außen in Beziehung zu bleiben. Das Individuum wird hierbei zum bloßen Körper, zum nackten Leben degradiert. Eine entscheidende Rolle spielt bei Agamben der Homo Sacer, der seinem Buch den Namen gab und der aus dem römischen Recht stammt. Der Homo Sacer ist ein Vogelfreier, der aus dem Recht herausfällt, aber gerade deswegen in es eingeschlossen ist und ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden kann. Besonders in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus, aber nicht nur hier, drückt sich dies aus. Juden, Behinderte, Geisteskranke, lebensunwertes Leben werden hier auf das nackte Leben reduziert, ermordet und zu medizinischen Versuchszwecken missbraucht. Jedoch sieht Agamben gerade heute den Ausnahmezustand in einem krisenhaften Verfallsprozess hervortreten, so etwa in der Zersetzung staatlicher Organisationen im Ostblock, die die Einrichtung von Lagern und illegitime Übergriffe, wie zum Beispiel Massenvergewaltigungen, die seiner Meinung nach gerade die Voraussetzung des Rechts sind, ein Menetekel für die ganze Welt. Potenziell sind wir nach Agamben somit alle homines sacri.
Thank you.
zur Erfassung der Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus ist für mich weiterhin die Reinterpretation der Thesen von Agamben durch Robert Kurz entscheidend. Deswegen kommt jetzt hier also noch einmal eine Schleife. Kurz bringt die Thesen von Agamben mit der Konstitution von Politik und Ökonomie, von abstrakter Arbeit und Staatsmaschine zusammen, wobei die leere Form der betriebswirtschaftlichen Logik im Mittelpunkt steht. Zitat: Es ging also in der Geschichte des Kapitalismus darum, den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in einen einzigen Geldbeschaffungsprozess oder Geldvermehrungsprozess und die Menschen in abstrakte Arbeits- und Leistungsmaschinen zu verwandeln und die weisen Unterworfenen, also weise jetzt in Anführungsstrichen Unterworfenen, des permanenten Ausnahmezustands konnten sich im Prozess der äußeren Kolonialisierung als Supermenschen den farbigen Unterworfenen gegenüber gerieren, wobei letztere eigentlich noch nie so richtig aus dem ursprünglichen konstituierenden Zustand der totalen Reduktion aufs nackte Leben heraustreten konnten. Der soziale Raum der ausschließenden Einschließung, der Reduktion auf das nackte Leben, war von Anfang an ein Raum des Zwanges. Das Lager hatte in der Frühmoderne noch den Namen des Hauses. Das Armenhaus, Arbeitshaus, Zuchthaus, Irrenhaus, Sklavenhaus, die Häuser des Schreckens, in denen exemplarisch für die Gesamtgesellschaft die Einübung in die fremdbestimmte abstrakte Arbeit stattfand. Ein in den Lagern der späteren Modernisierungs- und Krisendiktaturen verschärfter Vorgang. Dieser ursprüngliche Ausnahmezustand ist zum modernen Normalzustand geworden, der aller Rechtsstaatlichkeit zugrunde liegt. Die Weltkrise der dritten industriellen Revolution heute unterscheidet sich von früheren Krisen nun dadurch, dass sich jetzt auch die Souveränität zu verflüssigen beginnt, weil der Raum der einschließenden Ausschließung sich auflöst. Die Souveränität, soweit sie noch weiter existiert, reagiert darauf reflexhaft mit den ihnen gewohnten Krisenmaßnahmen, obwohl diese ins Leere laufen. Zwangsarbeit, Billiglohn, das Lager, Menschenverwaltung und Ähnliches werden nun für die Überflüssigen in der Krise der Arbeitsgesellschaft auf einem neuen Verfallsniveau aktiviert. Im Gegensatz zu Agamben geht Kurz jedoch nicht einfach davon aus, dass wir alle potenziell homines sacris sind, sondern er nimmt Unterscheidungen vor. Von Anfang an gab es alle möglichen Überflüssigen, Alte, Behinderte, Bettler, Dauerarbeitslose und so weiter einerseits und andererseits eben die Juden als Macht- und Fremdartigkeit, auf die das ungeheure Entfremdungspotenzial der modernen Fetischgesellschaft projiziert wurde. Und auch heute noch in der Zerfallsepoche des Kapitalismus vollzieht sich die einschließende Ausschließung im polaren Muster von Rassismus und Antisemitismus. Auffallend ist nun, dass sowohl bei Agamben als auch bei Kurz die Zigeuner im Homo Sacer-Kontext fehlen, die doch gleichermaßen wie die Juden in Auschwitz umgebracht wurden. Neben den Juden waren die Zigeuner die Bevölkerungsgruppe, die nicht nur als fremdrassig galt, sondern im Gegensatz zu den Juden in der Geschichte der Modernisierung tatsächlich mehrfach für vogelfrei erklärt wurden. Wie wir gesehen haben, erklärt sich die Verfolgung der Zigeuner zum einen aus dem neuzeitlichen Disziplinierungsprozess und dem Aufkommen der protestantischen Ethik, zum anderen aus Fremdenfeindlichkeit, von der Vaganten und Bettler verschont blieben. In diesem Zusammenhang gilt es, meine bisherigen Ausführungen noch dahingehend zu ergänzen, dass Zigeuner in der frühen Moderne nachgesagt wurde, dass sie ob ihrer dunklen Hautfarbe mit dem Teufel im Bund seien und sie magische Fähigkeiten hätten. Einen religiösen Antiziganismus gab es so schon vor dem Rassenantiziganismus. Und Zigeunerlager gab es schon in der Weimarer Republik. Aufgrund einer pauschalen Kriminalitätszuschreibung wurden sie überdies einer Sondererfassung zugeführt, Fingerabdrücke genommen, Lichtbilder angefertigt, systematisch Akten angelegt und ähnliches. Über Sinti und Roma wurde in der Moderne eigentlich ein permanenter Ausnahmezustand verhängt. Sinti und Roma wurden im Nationalsozialismus im KZ vernichtet und von Polizei bzw. Militärbataillonen, zum Teil ohne Rechtsgrundlage, von oben umgebracht. Nach 1945 wurden ihnen zum Teil ihre deutschen Pässe nicht wieder zurückgegeben und eine adäquate Wiedergutmachung verweigert. Als Opfer einer Massenvernichtung im Nationalsozialismus blieben die Sinti und Roma bis heute häufig unbeachtet. Die Sonderbehandlung und Sondererfassung setzte sich auch nach 1945 teilweise bis heute fort. Obwohl also die Zigeuner in gewisser Weise homines sacri par excellence sind, wie ihre Verfolgungsgeschichte beweist, werden sie in aller Regel selbst noch in kritischen Darstellungen des Rassismus vergessen. Und gerade in diesem Vergessenwerden drückt sich der Umstand aus, dass der Zigeuner sozusagen den Homo sacer des Homo sacers darstellt. Der Antiziganismus ist gewissermaßen der Paria unter den Rassismustypen. Der Zigeuner ist in der rassistisch-asozialen Konstruktion gewissermaßen der allerletzte, der Abschaum der Menschheit, wie der Zigeunerexperte der Aufklärung Heinrich Moritz Grellmann erklärt. Er ist derjenige, der noch unter den Überflüssigen überflüssig ist. Er stellt somit das abschreckende Beispiel schlechthin für den Normalen dar. Er zeigt, wohin er kommt, wenn er nicht funktioniert und pariert, sondern sich wie die Zigeuner verhält.
Auch in der Linken
wurden Zigeuner traditionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So schreibt Marx im 18. Brumaire. Und jetzt habe ich ein Problem, weil der da nämlich französische Termini verwendet und ich kann kein Französisch. Also wenn jetzt jemand Französisch kann, irgendwie blamiere ich mich jetzt da. Aber das hilft mir jetzt auch nichts, was die Aussprache angeht. Also so sieht Marx im 18. Brumaire das Lumpenproletariat als Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen, wobei er zum Lumpenproletariat zählt. Neben zerrütteten Ruß, also Wüstlingen, mit zweideutigen Subsistenzmitteln, neben verkommenen und abenteuerlichen Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Makareus, Zuhälter, heißt es also auf Deutsch, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Also hier ist es ganz offensichtlich, dass die Zigeuner hier mit gemeint sind. Spieler, Lumpensammler, Kesselflicker und ähnliches waren typische Zigeunerberufe. Und freilich gehören Betteln, Stehlen und Zigeunersein schon immer zusammen. Dementsprechend wurden die Zigeuner auch in den realsozialistischen Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialistischen Lebensstil abwichen. Also man sieht da auch ganz gut wieder, also gerade bei dem Marx-Zitat im 18. Brumaire, wie sich das so Rassismus und Sozialdiskriminierung so in dem Zigeunerstereotyp so zusammenschieben. Gleichzeitig haben wir bis jetzt aber auch gesehen, dass es sich beim Antiziganismus um einen romantischen Rassismus handelt. Zugespitzt könnte man geradezu sagen, das ist ja das Schöne am Zigeuner. Er will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen ein Homo Sacer, Ein Verbannter, ein Gesetzloser aus Leidenschaft. So stellt es sich nicht nur für den direkten Antiziganisten dar, sondern auch für die Romantiker. Gibt's ja auch so dieses Lied, kennt ihr vielleicht, lustig ist das Zigeunerleben. Faria, Faria, ho und so. Aber ich sing's jetzt nicht. Und so gab es tatsächlich eine Idealisierung der Zigeuner in der Alternativbewegung des Westens in den 70er und 80er Jahren. Hierzu wenigstens zwei Belege. Zitat von dem gewissermaßen alternativen Zigeunerexperten Joachim Hohmann. Das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst sozial. Nur ist es nach innen in Richtung der eigenen Sippe gerichtet und erhebt nicht den Anspruch, auch für die Außenwelt der Nicht-Zigeuner zu gelten. Niemand ist stärker organisch verwurzelt als Sie, freilich in Ihrer Gesellschaft, schreibt Hans Schütte und Pferdfahrt. Sie haben Ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze und Sanktionen. Selten dringen Ihre internen Konflikte nach außen. So gut wie nie bemüht ein Zigeuner gegen einen anderen ein Gericht. Zitat Ende. Und Reimer Gronemeyer nimmt die Kontrolle und Erfassung durch den Staat zum Angriffspunkt. Zitat: Die Regulierung und Disziplinierung der Zigeuner seit ihrem Auftreten in Europa hat auch und vor allem ihren Erwerbsformen gegolten, die eher am Rande der Macht angesiedelt sind, in der Schattenökonomie. Regierungen ist die Schattenökonomie ein Dorn im Auge. Sie möchten eben kontrollieren, ordnen und steuern. Es ist der erstaunlichen Fähigkeit zigeunerischer Kultur zu danken, dass sie in ökonomischen Nischen hat überdauern können im Zeitraffer. Als der Pferdemarkt nicht mehr einträglich war, sattelten manche Händler auf den Gebrauchtwarenmarkt um. Sören Niemann kritisiert nun an derartigen Einschätzungen Folgendes. Der angebliche Widerstand der Zigeuner wird zum Vehikel der Zivilisationskritik, denn die Zigeuner hätten sich den Zwängen der Mehrheitsgesellschaft entzogen. Gesellschaft werde so durch das Medium einer romantischen Darstellung der zigeunerischen Lebensweise zu formulieren versucht. Die angebliche Scheu vor anstrengender Arbeit, der Hang zum Nichtstun, verwandelt sich in die von heutigen Zwängen freiere Schattenökonomie. Was früher als Nichtarbeit gekennzeichnet wurde, erhält die Patina einer Alternative zu der herrschenden Wirtschaftsweise. Er fasst zusammen. Der Zigeuner wird als Antipode zu Begrifflichkeiten wie Disziplin, fremdbestimmte Arbeit, Untertanentum, Erfassung, Ordnung und Formierung entworfen. Er bildet somit das Gegenstück zum modernen Fabrikarbeiter und Angestellten, dem Durchschnittsbürger. Das nicht industriös strukturierte soziale und wirtschaftliche Leben gilt durch Organisationsformen wie Stamm und Familie geprägt. Zitat Ende. Hier haben wir nun also gewissermaßen die positive Umdrehung der Homo Sacer-Rolle und Existenz der Zigeuner in der romantisierenden Sicht vor uns.
Thank you.
Naja, könnte man nun sagen. Wir leben in der Postmoderne. Traditionelle Lebensformen und Identitäten erodieren. Und irgendwie müssen wir alle hyperflexibel sein. Da kann es doch auch um die Zigeuner nicht so schlecht bestellt sein. So könnte es dem oberflächlichen Blick erscheinen. In der Roma-Zeitschrift Jekyll heißt es, die Konstruktion einer Kollektivität, die meist mit ethnologischen Kategorien erfolgt, Sippe, Stamm, Boss, Volk, blendet den Differenzierungsprozess, der heute bei den Roma ebenso schnell abläuft wie bei anderen Minderheiten, aus, vor allem zwischen Jungen und Alten, Männern und Frauen, Kleinfamilie und Verwandtschaft. So räumt auch der oben kritisierte Reimer Gronemeyer ein, dass man sogenannten Zigeunern mittlerweile in nahezu allen Berufen findet. Es gibt Psychoanalytiker, Maler, Schriftsteller, Fabrikarbeiter, Dachdecker, Friseusen, Erzieherinnen und so weiter. Und es gibt arme und reiche Zigeuner. Ist in postkolonialen und antirassistischen Diskursen seit den 90ern jedoch viel von hybriden Identitäten die Rede, das heißt von Dazwischenidentitäten, von Migranten, von Angehörigen von ethnischen Minderheiten, die sich zwischen Minderheits- und Mehrheitskultur bewegen, so findet man derartiges im Diskurs um Sinti und Roma kaum. Die Problematik will ich an einigen plastischen Beispielen aufzeigen. Zigeuner sein heißt, die eigene Identität im Umgang mit Nicht-Zigeunern verleugnen zu müssen, sogar die Sprache zu verbergen. Bitter erfahren mussten das vor allem jene Zigeuner, die sich in der jüngeren Vergangenheit aus ihrem Familienverband und den überkommenen Wanderberufen gelöst haben bzw. lösen mussten. Der Plankstädter Romani Rose zum Beispiel, der vor Jahren ein Orientgeschäft eröffnet hat und damals vorsichtig genug war, seine ersten Kunden nicht darüber aufzuklären, dass er Zigeuner ist. Die hätten aufgrund ihrer Vorurteile doch sofort geglaubt, dass ich sie betrüge. Und er berichtet von seiner Vermieterin, die ihn jahrelang für einen Italiener gehalten habe. Oder seinem Sohn, der seinen Klassenkameraden nicht erzählen sollte, dass er ein Sinti ist. Glauben Sie, der würde sonst noch zu einem Kindergeburtstag eingeladen. In einem neueren Interview äußert sich Rose zu den nach wie vor existierenden Zigeunerstereotypen. Das Problem wird deutlich, wenn ich aus meiner Erfahrung mit Journalisten bemerke, dass viele ihnen einen Sinto, der in einem Großbetrieb leitender Angestellter ist, gar nicht kennenlernen wollen. Das passt nicht in ihr Bild. Und die Sintessa Maria Winter berichtet, Zitat, suchen Sie mal eine Wohnung als Zigeuner. Das ist schlimmer wie für einen Neger. Also das mit dem Neger, das ist jetzt ein Zitat von ihr, das ist von 81. Ne? Also da war da noch gar keine Sensibilität da, also was so rassistische Ablagerungen auch in der Sprache angeht. Also das ist schlimmer wie für einen Neger. Da gucken Sie in die Zeitung. Ja, eine Anzeige, Wohnung frei. Sie gehen hin, alles klar mit dem Vermieter. Er denkt, Sie kommen aus Italien oder Spanien wegen der Haut und den Haaren. Dann sagt er, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sagen Sie, wieso? Ich bin doch Deutscher. Dann sagt er, ach ja, ich dachte nur, weil Sie so eine dunkle Haut haben. Dann sagen Sie, so eine Haut haben wir alle, wir sind Zigeuner. Und dann ist die Wohnung weg. So, also das waren jetzt einige Beispiele, die ich bringen wollte, also wie das noch so auch in der schönen Postmoderne noch so aussieht. Das Individuum wird also unter einem Schuttberg von Stereotypen begraben, wenn es zugibt, dass es zur Gruppe der Sinti bzw. Roma gehört, eben weil der Zigeuner als Homo sacer par excellence gilt. mag schon für jüdische Kontexte gelten, sag niemand, dass du jüdisch bist, so gilt dies in Bezug auf eine zigeunerische Herkunft erst recht. Sinti und Roma sind die in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern die am meisten verachtete Minderheit. Laut einer EMNIT-Umfrage aus dem Jahr 1994 wollen 22% der befragten Deutschen keinen Zigeuner als Nachbarn haben. Jüdische Nachbarn wollen 22% und Afrikaner 37% nicht akzeptieren. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks kann meines Erachtens sogar von einer neuen Qualität des Antiziganismus gesprochen werden. Auch bringen es Bürgerkriege und Weltordnungskriege mit sich, dass nicht zuletzt Sinti und Roma in Ethnokonflikten zerrieben werden. So schreibt Romani Rose. Fast 60 Jahre nach den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen werden Sinti und Roma jedoch in vielen europäischen Ländern noch immer zu Opfern von Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Eine besondere Tragödie spielte sich als Folge des jugoslawischen Bürgerkriegs im Kosovo ab, wo Roma jahrelang einem brutalen Terror von Seiten albanischer Nationalisten ausgesetzt waren, der vom Verbrennen ihrer Häuser bis zu Folter, Vergewaltigung und Mord reichte. Bis heute kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. Zehntausende Roma wurden aus ihrer Heimat vertrieben, ohne dass die internationale Staatengemeinschaft dem wirksam Einhalt geboten hätte. Ungeachtet dieser schrecklichen Vorgänge gibt es bei den politisch Verantwortlichen in den Ländern Ost- und Südeuropas immer noch kein ausreichendes Bewusstsein für die Gefahren des Antiziganismus. Viele Angehörige unserer Minderheit müssen als Folge ihrer Ausgrenzung in Ghettos leben. Sie sind rassistisch motivierten Angriffen bis zu Pogromen schutzlos ausgeliefert. Nicht selten geht die Diskriminierung der Sinti und Roma von den staatlichen Institutionen, etwa der Polizei und Justiz, aus. Soweit der Romani Rose. Dabei werden, wie schon gesagt, antiziganistische Vorurteile im Gefolge von Migrationsbewegungen im Alltag nicht nur hierzulande aktiviert, Kleinkriminalität, Bettelei, Primitivität und so weiter. Somit kann gesagt werden, dass identitäre Brechungen im Gegensatz zu anderen Minderheiten bei Sinti und Roma sieht man von einigen prominenten Musikern, bekannten Vertretern in Lobbyorganisationen und Ähnliches einmal ab, kaum zugelassen sind. Vielleicht, weil Zigeuner im Ganzen gesehen tatsächlich nicht gerade zu den gut situierten Gruppen gehören, sondern für Asozialität stehen, vor der man gerade heute wieder große Angst hat. Heute ist in gewisser Weise jede und jeder, selbst und gerade in der berühmten Mittelklasse, vom Absturz bedroht. In gewisser Weise könnte man so fast schon von einer Ziganisierung der sozialen Verhältnisse sprechen, also wenn man das zugespitzt machen wollte. Robert Kurz spricht heute vom geronnenen Ausnahmezustand, ohne dabei freilich auf den Antiziganismus Bezug zu nehmen. Er schreibt: Am Anfang der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft zeigen sich dieselben Ein- und Ausschlussprozesse wie an ihrem Eingang, nur in umgekehrter Richtung. Die frühmoderne Souveränität erfand neue Formen der Delinquenz und verfrachtete die Delinquenten massenhaft in ihre Schreckenshäuser, um die abstrakte Arbeit zu materialisieren. Nunmehr erfindet die postmoderne Souveränität in ihrem Absterben ebenfalls neue Formen der Delinquenz, des Lagers, der Menschenverwaltung und der Bestrafungsindustrie, aber jetzt für die Massen der Überflüssigen, in deren Existenz sich die abstrakte Arbeit dematerialisiert. Die Souveränität erhält die Aufgabe der einschließenden Ausschließung von der Betriebswirtschaft nur zurück, um sie in einem schwarzen Loch verschwinden zu lassen. Die Projekte von staatlich induziertem Billiglohn und kommunaler Zwangsarbeit sind zum Scheitern verurteilt, weil sie keine eigenständige Akkumulationsbasis konstituieren können, sondern nur ein Zwischenstadium für neue Paria-Schichten darstellen. Zitat Ende. Eine gewisse Verallgemeinerung des Zigeunerstereotyps zeigt sich nicht bloß in der Denunziation von Hartz-IV-Empfängern und in einer Allround-Überwachung angeblich zum Schutz vor Terroristen, inklusive physiometrischen Ausweisen und digitalisierten Fingerabdrücken zwecks schneller Identifikation. Potenziell kann sich heute jeder als Bettler oder Vagant im Elendsviertel wiederfinden und das allerletzte sein. Es kommt zu einer Zwangsbohemisierung, wie Dietrich Dietrichsen sagt, aber mit Verpflichtung zur Zwangsarbeit.
Frage, denn die Antwort wird nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat, dem wird die Gema. Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wohnen, auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain. Das wär ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiter recht, den Krebsen, Wursteln durchschlagen. Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner, Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen. Und all unsere Geistesgaben kommen gar nicht mehr zum Tragen, weil wir schon seit jungen Tagen sogar keinen Ehrgeiz haben, unsere Haut zum Markt zu tragen. Da kommen die Geistesgaben leider gar nicht mehr zum Tragen. Die reichen Leute, die gewinnen, man nur durch Platte. Das Geld ist platt, mein liebes Kind. Das Geld ist platt und will auch platt geschmeichelt sein. Und wer schon hat, dem wird gegeben. Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den Füßen auf. Geschmeichelt sein.
Im Kontext der neuen Massenmigration sind Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se schon in der klassischen Zigeunerposition. Auch das Problem der Papierlosigkeit der Sans Papiers ist in der antiziganistischen Politik vorweggenommen. Zitat: Die Methode der Ausgrenzung der Roma in die papierlose Illegalität scheint ein zentrales Strukturmerkmal des Antiziganismus sein, konstatiert Gernot Haupt. Abschiebungen von Zigeunern sind in der Geschichte gang und gäbe. Dabei ist daran zu erinnern, dass es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn Zentraleuropa und der Westen, und zwar infolge der eigenen Kolonialisierungsgeschichte, Ausrufezeichen, von Aliens in Anführungsstrichen heimgesucht werden. Vorher hatten diesen Part die Ostjuden, die assimilierten Juden galten geradezu als assimilierte Übermenschen, wie ich gezeigt habe. Also vorher hatten diesen Part die Ostjuden und primär die Zigeuner. So wie von einem strukturellen Antisemitismus gesprochen werden kann, der sich zentral im Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagination einer Weltverschwörung zeigt, auch wenn von Juden noch gar nicht die Rede ist, könnte auch von einem strukturellen Antiziganismus gesprochen werden, der sich in der Angst vor dem eigenen Absturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die Asozialität und Kriminalität zeigt. Das Changieren zwischen sozialer Diskriminierung und rassistischer Ausgrenzung macht das Zigeunerstereotyp hierzu besonders geeignet. Das zeigt sich, wie schon erwähnt, in neueren Umfrageergebnissen. Danach wollen 68% der Deutschen 1994 keine Zigeuner als Nachbarn haben. Ungefähr die gleiche Prozentzahl zeigt Aversionen gegen Alkoholiker, Drogenabhängige und interessanterweise linksradikale Kinder. Ihr seid betroffen. Wobei jetzt natürlich weniger, vermute ich mal, der biedere DKBler oder das biedere Mitglied der linken Gemeinde, sondern eben eher so der linksanarchistische Chaot. Solche Befunde deuten darauf hin, dass in der Angst vor dem Asozialen, der eigenen potenziellen Asozialität, in der Angst herauszufallen und es nicht mehr packen zu können, im Rahmen einer anständigen bürgerlichen Subjektivität, so etwas wie ein struktureller Antiziganismus am Werke ist. Dieser ist allerdings als solcher schwer zu erkennen, weil bezeichnenderweise, wie ich gezeigt habe, Antiziganismus gar kein Thema ist oder allenfalls marginal problematisiert wird. Erkennt sich hier doch das moderne Subjekt mit seiner Homosaka-Angst im Spiegel und schaut deswegen von vornherein weg. Andererseits weiß es schon immer, dass der Zigeuner schlecht ist und gibt diesem Wissen in Befragungen auch ungeniert Ausdruck. Wir sind heute nicht alle homines sacri, wie Agamben meint. Vielmehr ist vom Zigeuner als Homo sacer par excellence auszugehen, wie gezeigt wurde. Zwar kommt der Zigeuner in jedem zum Ausdruck, aber nicht jeder ist ein Zigeuner. So spricht denn auch Robert Leicht im Kontext von Hartz IV, der Wochenzeitung Die Zeit, von den Avantgardisten des Mangels im Hinblick auf die Armut der freien Künstler. Er schreibt: Wir wissen alle zu wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle genauer hinschauen. Künstler sind Avantgarde im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. Wir werden von ihnen lernen müssen. Ist das noch Bohem oder ist das schon Unterschicht? Fragt die Kultband des neuen Mittelschichtsprekariats Britta jedoch kritisch. Und schon ist in Abwandlung marxischer Terminologie vom Lumpenbürgertum, das ist eine Formulierung, die stammt von einem italienischen Literaturwissenschaftler, der Claudio Magris heißt, die Rede. Zigeuner sind wir aber deswegen noch lange nicht. So riecht es eher nach einer Rationalisierung, jedoch gleichermaßen auf der Ebene eines strukturellen Antiziganismus liegend, wonach das Zigeunerleben furchtbar lustig ist, wenn Holm Fribbe und Sascha Lobo ein Retrobuch mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème oder das Leben nach der Festanstellung« publizieren, wonach die Aufstiegschancen der neuen Mittelschicht nach dem Zusammenbruch der New Economy noch einmal beschworen werden.
Wir leben jeden Tag, von vorgestern bis übermorgen. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die wir borgen, scheint uns sinnvoll, doch genauso ohne Sinn verrinnt die Zeit durch unsere Finger. Wir verzagen am Angst, dass uns die Welt nicht mehr zu Füßen liegt, wenn wir nichts wagen, nicht flexibel sind, nicht kooperativ und unser Leben ganz in die Hände unserer Arbeit legen. Dabei hatte ich mir doch festgeschworen, Sind immer noch spontan, weil wir wissen, wie man wieder hochkommt nach einem Orkan. Und die Alten sagen, man muss für alles bezahlen. Man kriegt nichts geschenkt, selbst den Tod bezahlt man mit dem Leben. Dabei hab ich mir doch festgeschworen, nie mehr vor Mittag aufzustehen. Die Welt von dir will, sei streitbar und individuell, sei nicht immer nur dagegen, sei auch mal dafür, wenn es sich lohnt. Wir brauchen keine Arbeit, wir haben immer was zu tun. Und Langeweile ist ein Job von 8 bis 4, den niemand haben will. Ein Kasten Bier nach Feierabend macht uns sicher, hält uns warm und hindert uns daran, endlich einzusehen, dass Arbeit uns nur unsere Zeit stiehlt und unsere Ideen. Dabei hab ich mir doch festgeschworen, nie mehr Vormittag aufzustehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr Vormittag aufzustehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr.
Auf der anderen Seite gibt es auch in der linken Szene heute Orientierungen und Bestrebungen, die an das gängige Zigeunerstereotyp andocken könnten, wobei auch hier die Zigeuner nicht ausdrücklich erwähnt sind. Slogans wie Aneignung, eine gewisse Bauwagenszene, die Entdeckung der Faulheit, so ein Buchtitel von Corinne Meyer, eine ganz und gar oberflächliche Arbeitskritik und Ähnliches sprechen dafür. Es wäre nicht sonderlich verwunderlich, wenn da die alte Zigeunerromantik wieder zu neuen Ehren käme und die Zigeuner als eigentlich schon immer Widerständige entdeckt würden. Das Zigeunerbild könnte sich so wiederum als esoterischer Leitfaden für das entwurzelte Individuum erweisen, Wahrhaftigkeit und Zuneigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist, wie niemand auch gegen eine alternative Zigeunerforschung polemisiert. Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganismus als spezifische Variante des Rassismus herausstellen und ihn als zentrale Form der Barbarei der zivilisierten Moderne sichtbar machen. Sie muss aufzeigen, welche Gemeinheiten Sinti und Roma angetan werden, und zwar jenseits aller Romantisierungen, die schon immer die andere Seite der Eliminierungswut im Hinblick auf die Zigeuner darstellt, anstatt sie noch im Interesse der Dominanzkultur zu instrumentalisieren. Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil sie eben entsprechende Stereotypen noch affirmiert. Das Wohnen in Bauwägen und ähnliche Phänomene, die aufgrund massiver Verelendungstendenzen wohl noch zunehmen werden, sind nollens wollens Bestandteile einer Überlebensstrategie in der Krise. Sie sind aber kein Licht am Ende des Tunnels auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, die nur über komplexe Vermittlungen und im Rahmen einer weltgesellschaftlichen Transformation zu haben sein wird. Nur im Rahmen einer solch weitergefassten Perspektive kann auch das Zigeunerstereotyp sein Ende finden, in dem der Zigeuner einfach sein kann, aber nicht sein muss. Vorher jedoch muss er als das geheime und vergessene Homo Sacer-Fundament der Moderne überhaupt erst einmal sichtbar gemacht werden. Thank you.
Sie hörten den zweiten und letzten Teil von Roswitha Scholz' Vortrag über Antiziganismus als wesentliche und deshalb vergessene Variante des Rassismus. Der Vortrag von Roswitha Scholz basiert auf einem ausführlicheren Aufsatz, der in der wertabspaltungskritischen Theoriezeitschrift Exit Nummer 4 erschienen ist. Auch im Internet kann dieser Aufsatz nachgelesen werden auf folgender Homepage: www.exit-online.com. Dort finden sich weitere Texte und Hinweise auf Bücher von Roswitha Scholz.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.